viele Gotteskinder kommen im Glaubensleben nicht richtig vorwärts, weil ihnen etwas ganz Entscheidendes fehlt. Sie sind zwar durch die enge Pforte hindurchgegangen und befinden sich auf dem schmalen Weg, der zum Leben führt. Sie haben den breiten Weg verlassen. Sie haben auch die Brücken zur Welt abgebrochen und folgen ganz konsequent dem Worte Gottes, und doch werden sie mit den Problemen und Schwierigkeiten, die man auch auf dem schmalen Wege vorfindet, die Gott in seiner ewigen Weisheit gerade auf diesen schmalen Weg gelegt hat, mit diesen Problemen werden sie nicht fertig. Warum? Ich sagte schon, weil ihnen etwas ganz Entscheidendes fehlt. Ihnen fehlt, um es rundheraus zu sagen, der richtige Blick für den ungeheuren Reichtum, den wir in Jesus Christus haben können. Ich habe in den vergangenen Tagen viel über Buße geredet, über Hinkehr zu Gott. Und das sollte in der Gemeinde Jesu immer wieder gesagt werden. Ich hatte auch erwähnt, dass wo keine Bußfertigkeit und keine Beugung vor Gott ist, die Herrlichkeitsfülle Gottes auch gar nicht erscheinen kann. Nur sollten wir nicht alleine von Buße und von Beugung reden, sondern eben auch von der Herrlichkeit Jesu. In der Gemeinde des Herrn muss die Buße, der Zerbruch, die Beugung verkündigt werden über all dem natürlichen, verderbten Wesen, der durch den Sündenfall ins Fleisch gekommen ist. Man sollte aber auch von der Herrlichkeit Gottes und vom Glauben reden, durch den wir diese wunderbaren, ewigen Segensgüter, diese Himmelsgüter empfangen können. Lasst mich nun zu diesem Thema die Herrlichkeitsfülle oder der Reichtum, den wir in Jesus Christus haben können, ein Wort lesen aus Epheser 1, Vers 1 bis 8. Epheser 1, Vers 1 bis 8. Paulus, ein Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes, den Heiligen zu Ephesus und Gläubigen an Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allen geistlichen Segnungen in himmlischen Gütern durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir sollten heilig und unsträflich sein vor ihm. In seiner Liebe hat er uns dazu verordnet, dass wir seine Söhne, so heißt es im Urtext, sein sollten durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadigt hat, in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in allerlei Weisheit und Klugheit. Soweit Gottes Wort. Manchmal schon, liebe Geschwister und liebe Freunde, habe ich zurückgedacht an den letzten Nahostkrieg. Als es da im Nahen Osten wieder losgegangen war, sagte ich mir in meinem Herzen, ob das Benzin wohl nicht teurer werden würde. Na, das war schon im vorletzten Nahostkrieg, nicht im letzten. Ich sagte mir, bestimmt wird das Benzin teurer werden, obwohl man von offizieller Seite her versichert hatte, es bestünde keine Benzinknappheit und es würde auch nicht teurer werden. Aber ich sagte mir damals, ich traue meinen Pappenheimer nicht, denn nochmals zuvor war es eben teurer geworden bei einem Nahostkrieg. Und da habe ich etwas ganz Menschliches getan. Ich habe mir zwei 200 Liter Benzinfässer angeschafft und habe sie voll laufen lassen als Reserve. Und tatsächlich wurde dann nachher das Benzin teurer. Und wo alle anderen Leute mit teurem Benzin fahren mussten, hatte ich noch billiges Benzin. Nun, im letzten Nahostkrieg habe ich gesagt, das wird bestimmt wieder so werden, obwohl wir die Versprechen wieder hatten. Und tatsächlich wurde das Benzin mehr als 10 Pfennig teurer pro Liter und wir hatten sogar an manchen Sonntagen Fahrverbot. Ich habe mir eben noch 2 oder 3 solche 200 Liter Fässer angelegt und ließ sie volllaufen. Ich weiß sogar, dass andere Leute Bedenken hatten, es könnte ein dritter Weltkrieg entstehen. Und haben sich sogar mit Lebensmitteln eingedeckt, abgesichert. Vielleicht denkt jemand von euch, Herr Bruder Wegner, du bist ja ein schöner Hamsterer. Schaut, tatsächlich, wir sind so klug in irdischen Dingen, da können wir uns so eindecken und absichern. Wie ist es aber denn nun mit den himmlischen Gütern? Hat nicht der Herr Jesus gesagt, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme dabei doch Schaden an seiner Seele? Was nützen uns volle Benzinfässer? Was nützt uns eine volle Kornkammer, wenn wir alles zurücklassen müssen hier auf dieser Erde und unser innerer Mensch ganz arm dasteht? Fehlt nicht vielfach, selbst unter den gläubigen Menschen, der Blick für den Reichtum, den wir in Jesus Christus haben können? Habe ich denn hier nicht gelesen, liebe Geschwister, wie der Apostel Paulus in den wunderbaren Ausruf ausbricht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in ihm, in Christus gesegnet hat, mit allen Segensgütern, die in der Himmelswelt vorhanden sind. Tatsächlich, alles, was es im Himmel an Segensgütern, an Herrlichkeit gibt, ist uns geschenkt in Jesus Christus. Wir haben dazu aber einen richtigen Glaubensblick nötig. Und viele Gotteskinder, glaubt es mir, sind auf dem schmalen Wege. Sie sind durch die enge Pforte eingegangen. Sie marschieren in Richtung des ewigen Lebens zu, zur ewigen Herrlichkeit. Aber sie tun sich ungeheuer schwer, weil ihnen etwas Entscheidendes fehlt. Eben gerade dieser Glaubensblick zu den herrlichen Gütern, die wir jetzt schon in Christus haben können. Ich erinnere mich noch sehr gut, liebe Geschwister, kurz nachdem ich gläubig geworden bin, kommt ein alter Geschäftskollege zu mir, um mir einen Besuch zu machen. Nicht, weil er sich für den Glauben interessierte, er hatte Mitleid mit dem armen Heinrich, der nun in die Fänge frommer Leute geraten war. Er hat es noch einmal versucht, mich von diesem Irrweg des Gläubigseins zurückzuholen in die alte Kameradschaft. Er kam bei uns an, und da wir Besuch hatten zur gleichen Zeit, dann konnte er nicht so, wie er wollte, nahm ich aber bei einem günstigen Augenblick auf die Seite und sagte ganz beschwörend, du Heinrich, sag mir doch bitte einmal ganz ehrlich, was hast du denn von deiner frommen Springerei? Und stellt euch vor, so jung wie ich noch im Glauben war, war ich nicht in der Lage, diesem Menschen zu sagen, was ich eigentlich von der frommen Springerei hätte. Warum? Mir fehlte eben noch der Blick zu diesem wunderbaren Reichtum in Jesus Christus. Würde der mich heute fragen, du, mein Herz würde sofort weit werden und ich würde ihm erzählen, was ich in Jesus Christus alles habe. Nun, wenn du gefragt wirst, was du von deinem Glaubensleben hast, was du von deinem Frommsein hast, kannst du da Rechenschaft darüber geben? Kannst du diese Leute, die dich befragen, kannst du sie aufklären, was ein Leben in Jesus Christus eigentlich beinhaltet? Kannst du ihnen erzählen von dem Vorteil, den wir in Jesus Christus haben, oder kommst du ins Schwimmen? Seht, da liegt ein kleiner Mangel vor. Paulus sagt, seid allezeit bereit zur Rechenschaft über dem Evangelium, über dem, was uns anvertraut ist. Vielleicht kann ich das noch etwas besser illustrieren durch eine Begebenheit, die ein Missionsfreund von mir immer wieder gerne erzählt bei Evangelisationen. Ein Mann, mit dem ich zusammen in Afrika in der Mission war. Er pflegte von einem alten Schweizer Mütterlein aus den Bergen zu erzählen. Es war eine arme, alte, einsame Frau. Ihr Sohn hat sie dann in den besten Jahren verlassen, wo er dann größer und selbstständig wurde und wanderte aus nach dem Westen in das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das tat der Mutter sehr weh und sie hat sich viel Sorgen gemacht in ihrer Armut. Und da fällt es doch dem Dorfpfarrer da unten ein, ich sollte mal nach der Oma Meier schauen, da in den Bergen drin. Denn wenn man älter wird, da kann man schnell und leicht krank werden oder es könnte sogar noch was Schlimmeres geschehen sein und die Umgebung merkt nichts davon. Ich sehe mal nach der Oma Meier. Und so hat er sich nicht gescheut, diese 2 Stunden da hochzusteigen und kam dort an und traf auch die Oma in einen denkbar schlechten Zustand. Also mit ihrer Laune war es nicht gut bestellt. Sie war also sehr mürrisch und unzufrieden. Denn als er sie frug, ja, Oma Meier, wie geht es dir? Dann fängt sie auch an, ach, wenn man halt schon so alt ist, sagt sie, dann fragt man sich, wozu lebe ich denn eigentlich noch? Und so alleine, warum denn das alles? Ach, am liebsten wäre es mir, wenn ich nicht mehr da wäre. Ach so, allein, Sie haben doch einen Sohn, aber Herr Pfarrer, Sie wissen doch, der hat mich verlassen. Und Sie wissen auch, wie das so ist mit den jungen Leuten. Erst hat man viel Mühe und Arbeit mit ihnen, und wenn sie dann groß sind, wenn man dann meint, jetzt hätte man eine Stütze an ihnen, dann verlassen sie einen. Ja, aber der schreibt doch sicher und wird sie unterstützen auch. Er wird doch hin und wieder noch an seine alte Mutter denken. Ja, schreiben schon, aber dass er mal seiner alten Mutter, die gebrechlich und alt wird, auch mal finanziell etwas unter die Hände greifen würde, das ist ihm eben noch nicht eingefallen. Na, da bin ich aber enttäuscht von diesem Heinz. Ja, schickt er Ihnen denn gar nichts? Doch, in jedem Brief ist so ein komisches Bild drin. Und da schwant dem Pastor schon etwas. Ja, Oma, sagt er, zeig mir doch mal so ein Bild. Herr Pfarrer, Sie können sie gerne alle haben, diese Bilder. Was soll ich, alte Frau, mit diesen Bildern anfangen? Na, da geht's in Holz und bringt ein ganzes Bündel. Und der Pfarrer traut seinen Augen nicht, als er das sieht. Das waren alles 20-Dollar-Scheine. In jedem Brief hatte der treue Junge seiner lieben, betagten Mutter 20 Dollar geschickt. Da schlug er die Hände überm Kopf zusammen und sagt, ja, Oma, du weißt ja gar nicht, wie reich du bist. Mit diesem Geld, das du da hast, kannst du dein armseliges Leben hier auf den Bergen aufgeben. Du brauchst ja für lange Zeit nichts mehr arbeiten und kannst dir ein Zimmer mieten da im Dorf unten und kannst es schön haben. Die Oma konnte das nicht begreifen. Sie kannte nur den Schweizer Franken und die ausländischen Währungen waren ihr unbekannt. So geht es mit vielen Gotteskindern. Sie sind so reich gemacht in Jesus Christus, aber sie haben keinen Blick dafür. Sie sehen und erkennen nicht, was sie in Jesus Christus haben. Bußfertigkeit ist nötig. Ich sage, ohne Buße, ohne klare Hinwendung zu Gott, wird die Reichtumsfülle in Jesus Christus nicht erkannt. Aber wenn ein Mensch Buße getan hat, wenn er sich zu Jesus hingekehrt hat, dann fängt der Heilige Geist an, ganz wunderbarerweise uns zu zeigen, uns zu offenbaren, was wir in Jesus Christus besitzen und haben. Wisst ihr, ich bin so glücklich und bin so froh, dass ich von ganzem Herzen mit einstimmen kann, wie der Apostel Paulus sagt: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns in ihm gesegnet hat mit allen himmlischen Segensgütern. Eine Übersetzung sagt, dargereicht. Nun ist es an uns, ob wir sie nehmen, ob wir damit umgehen. Wie heißt es doch im Gleichnis von den anvertrauten Pfunden? Überleg mal, was das bedeutet. Da wird doch den Knechten Jesu Christi etwas gegeben, anvertraut. Und sie bekommen den Auftrag, mit diesen anvertrauten Gütern auch richtig umzugehen. Aber wie soll ich mit den Heilsgütern, mit den Gaben und Kräften der zukünftigen Welt umgehen können, liebe Geschwister, wenn ich keinen Blick dafür habe, wenn ich sie im Glauben nicht angenommen habe? Es ist eine Not, wenn man ins Volk Gottes hineinschaut. Weißt du, die einen, die werden zum Halleluja, zum Geschrei bekehrt, zum in die Hände klatschen. Man tut so, man macht Stimmung in der Gemeinde. Aber wenn man genau prüft und die Herzen betrachtet, dann sieht man, das Eigentliche fehlt. Trotz dem sogenannten Leben, das sie haben, trotz dem frommen Temperament, das entwickelt wird, trotz der guten seelischen Stimmung da ist. Andere wieder, weißt du, die werden in die Buße, ins Weinen hineingeführt. Die weinen und klagen das ganze Leben hindurch. Oh, dass wir doch einen gesunden Ausgleich hätten. Ach, dass doch unser Weinen, unsere Buße und unsere Beugung vom Heiligen Geist bewirkt werden würde. Dann würden wir bald und schnell erfahren, dass unsere Tränen in Freuden verwandelt würden, in eine Anbetung, und wir hineingingen in die Herrlichkeit unseres Gottes. Wo sind die Söhne und Töchter unseres Gottes hier auf dieser Erde, die nicht nur Buße verkündigen können, sondern in ihrem Leben auch den herrlichen Reichtum Jesu Christi aufzeigen können? Da steht doch in der Offenbarung da hinten, ein Wort, du, das hat mich gepackt. Und zwar vom neuen Jerusalem, von der wunderbaren Stadt aus Gold. Da gibt's keinen Aufwascheimer mehr, kein Staubtuch mehr. Da sind die Straßen aus Gold, da zerfällt nichts mehr. Keine zerfallende, rostende Materie mehr. Nichts zerfällt mehr in Staub. Alles ist ewig, immer anhaltend. Kein Hauch der Vergänglichkeit mehr. Kein Staubtuch ist nötig, keine Unreinheit mehr. Und es geht nichts Unreines in die Stadt hinein, nichts Vergängliches, alles ewiges, herrliches Gold unseres Gottes. Oh, da sehnen wir uns hin und da möchten wir hingehen. Und von dieser Stadt steht geschrieben, und die Könige, das ist das priesterliche, königliche Geschlecht unseres Gottes, herausgeboren und herauskristallisiert durch wahre Buße, durch echte Bekehrung, aber auch durch die Herrlichkeit unseres Gottes. Und die Könige der Stadt empfangen nicht da drin ihre Herrlichkeit. Nein, sie brachten die Herrlichkeit mit in die Stadt. Und schau dir an, die Braut des Königs ist inwendig, weißt du, wie sie ist, ganz herrlich ist sie gemacht. Ein Gotteskind, ein wahres Gotteskind, das durch Buße und Beugung und Bekehrung, echte Bekehrung, sich hingewendet hat zu Jesus, ist ganz, ganz herrlich inwendig. Und die Himmelswelt, die schaut darauf, die Engel staunen. Und dieser Heilige Geist, der herniedergesandt worden ist, der uns den Reichtum Jesu Christi verklärt, der ihn realisiert, ihn in Erscheinung treten lässt in seinem Volke. So wunderbar, dass es die Engel gelüstet zu schauen. Da, wo wirklich Reich Gottes gebaut wird. Nicht, wo Systeme gebaut werden, Geschwister. Nicht, wo menschlich organisiert wird. Nicht, wo es um die Mitgliedsliste in erster Linie geht. Nicht, wo es um die Finanzen geht, um den Zehnten. Zehnter ist gut, nichts dagegen, versteht mich nicht falsch. Aber wenn so sehr darauf gedrungen wird, dann hat man Spekulationen, Absichten mit dem Geldbeutel des Zuhörers. Nein, da wo sauber zugeht, da sind die Engel Gottes. Da wirkt der Heilige Geist. Wie dankbar bin ich meinem Gott. Geschwister, es ist Gnade, reine Gnade, dass ich durch Buße und Zerbruch zu diesem wunderbaren Reichtum in Jesus Christus gelangen sollte. Greife ich zu hoch? Nein, liebe Geschwister, ich greife nicht zu hoch. Denn Jesus Christus ist arm geworden um unsretwillen, damit wir reich würden in ihm. Wie soll ein Gottes Kind sein? Reich, nicht in der Vermessenheit, nicht in der Einbildung, sondern im Glauben an Jesu Christi. Sag mir doch, liebes Gotteskind, hast du diesen herrlichen, wunderbaren Blick für den Reichtum, den du in Jesus Christus haben kannst? Bist du reich an himmlischen Gütern? Dein Bankkonto hier, das interessiert mich nicht. Von dieser Neugierde hat mich Jesus freigemacht. Aber mich interessiert heute Vormittag, wie reich bist du in Jesus Christus? Glaubst du mir, wenn ich dir verkündige? Wenn ich dich in der Ewigkeit einmal besuchen werde, dann werde ich sehen und du wirst bei mir sehen, wie viel Herrlichkeit du hier auf dieser Erde im Glauben in Besitz genommen hast. Denn alles Land, darauf ihr euren Fuß setzt, das soll euer sein. Und jetzt leben wir im Glauben und danach werden wir schauen, wir werden besitzen was? Das, was wir hier geglaubt haben. Aber kein kopfmäßiger, kein theoretischer Glaube, keine fromme Einbildung, sondern ein bewährter Glaube in den Punkten, in denen ich bewährt wurde, durchgehalten habe, in schweren Kämpfen und Bewährungen. Das werde ich besitzen drüben in der Ewigkeit. Nicht mehr und nicht weniger. Darum sagt Jesus, halte, was du hast, dass niemand deine Krone nehme. Paulus geht so weit, dass er sogar sagt, hinfort, ab sofort heißt das, ist mir reserviert die Krone der Gerechtigkeit. Ich werde sie erst bekommen, wenn Jesus wiederkommt, aber sie ist jetzt schon reserviert und die Krone möchte ich nicht verlieren. Welche Gott der Herr mir geben wird, der gerechte Richter, nicht mir aber allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben. Wo sind die gekrönten Söhne und Töchter des lebendigen Gottes? Wo sind die mündigen Kinder? Wie viel Unmündigkeit ist noch da? Wie wenig Standfestigkeit? Ich pflege als zu sagen, da fehlt noch das geistliche Rückgrat. Wir sind Kinder und lassen uns bewegen von einem jeglichen Wind der Lehre. Es gibt viele Lehrwinde. Es gibt viel Trug und Schein. Es gibt viele fromme Seifenblasen, die zerplatzen, sagte ich, wenn sie am schönsten sind. Aber es gibt nur einen echten Wind, der kommt vom Throne Gottes. Und ein mündiger Christ, ein reif gewordener Christ, ein bewährter Christ, der wird nur noch von einem Winde bewegt. Das ist der Wind des Himmels, des Heiligen Geistes. Wie freue ich mich, liebe Geschwister, wenn ich solche Gotteskinder antreffe, bei denen ich merke, sie dienen nicht mehr dem Geschöpfe. Sie lassen sich nicht zum Vorgespann irgendwelcher religiösen Gruppen machen, sondern sie bezeugen und dienen Jesus allein. Und das kristallisiert sich auch heraus. In Matthäus 24 wird gesagt, ihr müsst gehasst werden. Von wem? Von allen Völkern. Und warum? Nicht, weil ihr Katholiken seid, nicht, weil ihr Protestanten seid, sondern um meines Namens willen. Bei diesen Auserwählten, die in eine Konfrontation hineingeraten werden, mit der ganzen Weltöffentlichkeit, die Leute, die Fremdkörper sind hier auf dieser Erde, weil sie von oben her geboren und geprägt sind, nur weil sie sich noch von einem Winde bewegen lassen, vom Wind des Heiligen Geistes. Diese Leute leiden nur, nicht um ihres Eigensinns willen, nicht um ihres eigenen Kopfes willen, sondern um des Namens Jesu. Die haben nur etwas auf ihre Fahne geschrieben. Nicht den Namen einer Konfession und Religionsrichtung, sondern den Namen Jesu Christi. Und was sagte der Apostel Paulus? Und ich, ihr lieben Korinther, als ich zu euch kam, hielt ich mich nicht dafür, dass ich etwas wüsste, als ganz allein Jesus Christus, und zwar den, der gekreuzigt wurde. Wir aber predigen Christus, den Gekreuzigten. Das ist der eine Wind. Und er lehrt mich, das eine zu tun, Jesus zu verkündigen. Lieber Bruder, liebe Schwester, du gehst gar nie fehl, wenn du dich nur nach Jesus ausorientierst. Es kann zwar sein, dass du dann von lieben, frommen Leuten nicht mehr verstanden bist, dass du plötzlich ganz alleine dastehst und doch nicht ganz alleine, denn einer ist dann bei dir. Das ist Jesus, dein Heiland. Schaut, da müssen wir hinkommen. Jesus ganz alleine. Und da wirst du sicher, dann kriegst du Kraft. Nicht Kraft in der Seele, das ist wie beim Dampf ablassen, dass du Lärm machst in der Versammlung und daheim stimmt's dann nachher nicht mehr. Nein, du hast dann Kraft, auch daheim auszuhalten, dein Kreuz zu tragen. Aber nun will ich euch auch noch erklären, das darf ich nicht unterschlagen, liebe Geschwister, was wir in Jesus Christus eigentlich haben. Ich hätte in diesem Abschnitt 7 Punkte zu nennen, möchte aber nur 3. Sie sind ungeheuer wichtig. Ich will sie gründlich durchleuchten, wenigstens den ersten. Was sind das für Segensgüter? Ganz konkret, was sind das für Segensgüter, die ein Gläubiger, ein bußfertiger Mensch in Jesus Christus hat, beziehungsweise haben kann? Was sagst du, wenn dich jemand fragt? Hier las ich, denn in ihm, nur in Jesus, nur im Glauben an Jesus, nur in einem sauberen Verhältnis Jesus gegenüber, in ihm hat uns Gott erwählt, ehe der Weltgrund gelegt war. Nur wer in Jesus ist, das hatte ich an einem der Abende gesagt, nur wer in Jesus ist, ist erwählt. Ich will noch ein Beispiel, ein Gleichnis dafür gebrauchen. Wenn ein junger Mann ein Mädchen lieb hat, dann ist sie seine Auserwählte. Aber sie weiß es noch gar nicht. Es wird ihn ständig bewegen. Er wird immer aufpassen auf die Gelegenheit, wo er ihr das sagen kann. Was will er ihr denn sagen? Du, hör mal, ich hab dich so lieb. Ich möchte so sehr gerne, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen. Das, was mein ist, das ist dein. Und was dein ist, das ist mein. Wir wollen alles, was uns das Leben gibt und bietet, an Freude und Leid, gemeinsam miteinander tragen. Wir beide, so lehrt es ja auch die Bibel, wir wollen eins sein, hundertprozentig eins. So wird ein verliebter junger Mann tun. Und wenn dann die Gelegenheit kommt, wo es ihr dann sagen kann, dann wird es ihr mitteilen. Er wird dir seine große Liebe kundtun. Und jetzt liegt's an diesem jungen Mädchen, was sie macht mit dieser Liebeserklärung. Jetzt liegt die Entscheidung bei ihr. Jetzt kann sie Ja oder Nein sagen. Sie ist seine Auserwählte, aber sie ist es doch noch nicht. Es muss von der zweiten Seite her etwas erfolgen. Jetzt muss sie Ja sagen. Und wenn sie Ja gesagt hat zu dieser werbenden Liebe, dann ist sie erst recht und hundertprozentig seine Auserwählte. So geht's auch mit der Auserwählung. Gott hat eine Schar vor Grundlegung der Welt auserwählt. Welche Schar? Die in Jesus, die an Jesus Christus gläubig geworden ist. Das ist keine sture Vorausbestimmung, wie ich das da und dort höre. Gott hat auch nicht jeden erwählt. Nein, nein, nur Leute, die, wie jenes Mädchen, ihr Ja gegeben haben. Also die Auserwählung ist nicht Sache Gottes allein und ist nicht Sache des Menschen allein, sondern beider zusammen. Gott spricht durch das Evangelium Jesu Christi zu dir. Du, ich habe dich lieb. Ich möchte gern alles, was ich habe, dir schenken und dir geben. Aber eins verlange ich von dir, dass du Ja zu mir sagst. Und wenn du so eine Seele bist, die durch die werbende Liebe Jesu Christi dieses Ja Gott gegeben hat, dann wirst du teilhaftig der ganzen Segensgüter der himmlischen Welt. Du musst aber dein bisheriges Privatleben aufgeben. Jetzt wird ein anderer in dein Leben hineinreden. Das musst du dir gefallen lassen. So ist das also mit der Auserwählung. In ihm sind wir auserwählt. Und wir haben zu diesem Auswahlprogramm Gottes Ja gesagt. Wir sind die Auserwählten unseres Gottes. Jetzt muss ich aber noch sagen, wozu wir auserwählt sind. Das ist eigenartig. Das darf ich nicht unterschlagen. Da steht, in ihm sind wir auserwählt vor Grundlegung der Welt, dass wir sollten sein, heilig und unsträflich vor ihm. Wozu sind wir auserwählt? Um heilig und unsträflich zu sein vor ihm. Als mir das klar wurde, habe ich gleich damit angefangen. Ganz ehrlich. Mit guten Vorsätzen. Herr, das ist mir so wichtig, ich will heilig und unsträflich sein. Aber wisst ihr, was ich dabei festgestellt habe? Es ging nicht. Ich habe es immer wieder probiert. Ich habe gebetet. Ich habe gefastet. Ich will euch gar nicht sagen, wie lange ich gefastet habe. So ernst war es mir. Aber immer wieder musste ich feststellen, trotzdem, dass ich Ja gesagt habe zu Jesus, ich bin nicht in der Lage, vor Gott heilig und unsträflich zu sein. Ich hatte dazu ein ganz besonderes Problem. Ich war mit Jähzorn behaftet. Ich weiß nicht, ob jemand da ist von euch, der mit so etwas zu tun hat. Es gibt ja auch Leute, die sind dann mehr mit Empfindlichkeit belastet. Ist im Grunde genommen ganz dasselbe, nur etwas verlagert. Es steckt der gleiche Hochmut dahinter, der gleiche Teufel. Musst nicht denken, wenn du empfindlich bist, dass du deshalb besser dran bist wie der Jähzornige. Durchaus nicht. Also, ich bin immer so jähzornig geworden, nicht wenn die Leute das taten, was ich wollte, dann wurde ich nie jähzornig. Aber wenn sie das taten, was ich nicht wollte, dann bin ich so zornig geworden. Und ich hätte die Leute am liebsten dahin gewünscht, wo der Pfeffer wächst. So war es bei mir. Und da bin ich dagegen angegangen und es ging nicht. Einmal hat es also 14 Tage geschafft, stellt euch vor. Bin ich nicht zornig geworden. Und ich dachte schon, jetzt hast du's. Aber der 15. Tag, der hat's in sich gehabt. Ich habe verschlafen, bin zu spät in die Arbeit gekommen. Ich war Abteilungsleiter. Die Untergebenen haben mir Schwierigkeiten gemacht. Der Terminjäger hat mir zugesetzt. Und der Chef, der Alte, war auch nicht besonders gut aufgelegt an diesem Tag. Und dann musste ich noch, weil was verklamasselt wurde in der Abteilung, länger da bleiben. Bin nochmal zu spät zum Zug gekommen. Und dann kam ich heim und dann hat auch die Mutter die Suppe noch versalzen gehabt. Und dann ist mir der Kragen geplatzt. Und da kam das alles, was ich so zurückgedrängt hatte, 14 Tage hindurch, das kam zur Explosion. Ich habe mich so geärgert. Und danach habe ich mich noch einmal geärgert, weil ich mich geärgert hatte. Und dann bin ich in mein Zimmer gegangen und habe mich niedergekniet und habe gesagt, Herr Jesus, ich und auserwählt, ich heilig und unsträflich, vollständig unmöglich. Ich glaube, du hast dich verguckt in mir. Also ich kann das nicht. Herr, ich sehe, ich kann's nicht, ich weiß es hundertprozentig, ich geb's auf. Ich schaff's nicht. Und dann hat Herr Jesus zu mir gesagt, darauf warte ich schon lange. Ich kann nämlich erst richtig anfangen, wenn du aufhörst. Und so war's auch. Wo ich meinen Bankrott erklärt habe, Gott gegenüber, dann kam ein wunderbares Wirken des Heiligen Geistes. Diesen Zerbruch hatte ich nötig. Ich musste zu der Erkenntnis kommen, dass ich es nicht schaffe. Hundertprozentig. Und da hat der Heilige Geist mir in wunderbarer Weise das hohepriesterliche Gebet Jesu erklärt. Ach, das war mir groß. Dort sagt der Heiland, ich heilige mich selbst für sie, damit sie in Wahrheit heilig seien. Dein Wort ist die Wahrheit. Ich gehe den Weg jetzt mal gerade umgekehrt. Aus dem Worte Gottes kommt die wahre Heiligung. Was ist meine wahre Heiligung? Jesus ist meine wahre Heiligung. Warum bin ich heilig vor Gott? Nicht um meiner guten Vorsätze willen, nicht durch mein ehrliches Wollen, nicht durch mein gutes Können. Jesus ist meine Heiligung. Wenn ich heilig sein möchte vor Gott, dann kann ich es nur über Jesus. Warum kann ich es über Jesus? Weil er sich selbst für mich geheiligt hat. Was bedeutet das? Jesus hat sich für mich geheiligt. Wie soll ich das verstehen? Ganz einfach. Der Jesus kam nicht nur in einen Leib, wie du und ich einen habe, damit er für unsere Sünden sterbe. Das selbstverständlich, das ist die Grundlage sogar. Die kann nicht umgangen werden, die muss betont werden. Er hat unsere Sünden hinweggetan. Aber noch aus einem Grund kam er. Er hat gesehen, dass du und ich nicht heilig leben können. Deshalb kam er auf die Erde in einem Leib wie du und ich und hat in einem Leibe wie du und ich, weißt du, wie er gelebt hat? Heilig. Heilig. Ich heilige mich selbst für sie. Darum sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern um es zu erfüllen. Warum hat es Jesus erfüllt? Das Gesetz. Für sich hätte es nicht nötig gehabt, er war absolut heilig. Aber warum hat es in einem solchen Leib, wie du und ich einen haben, erfüllt das Gesetz? Damit er sein heiliges Leben dir und mir zurechne. Mir wird das heilige Leben Jesu zugerechnet, wenn ich meinen Bankrott erlebt habe durch Buße und Zerbruch. Jetzt erschreckt nicht, jetzt sage ich etwas ganz Gewagtes. Aufgrund dieser Tatsache, dass sich Jesus für mich geheiligt hat und seine Heiligung mir zugerechnet wird und aufgrund meiner Buße und Hinkehr zu Gott, bin ich nicht nur heilig, sondern ich bin so heilig, na wer sagt es, wie Jesus war. Eine andere Heiligung reicht gar nicht aus. Deine Gerechtigkeit ist wie ein unflätiges Kleid. Das sind dreckige und schmutzige Fetzen. Komm nicht in den Hochzeitssaal mit deiner Gerechtigkeit. Du wirst hinausgeworfen dort. Es ist eine Beleidigung dem König gegenüber. Du wirst hinausgeworfen in die äußerste Finsternis und da wird sein Heulen und Zähne klappen. Hast du die Heiligung, die Jesus erworben hat? Dann bist du heilig. Im Grunde genommen gibt's gar keine Heilige, sondern nur Geheiligte im Neuen Testament. Und das ist so wunderbar. Wie sagt die viele Gotteskinder, wissen nicht, was sie in Jesus Christus haben. Ja, lasst mich noch einen ganz kleinen Vergleich ziehen. Durch das seelsorgerliche Auge sehe ich im Volke Gottes Leute, die sind selbst Heilige. Die wollen sich selber heiligen mit guten Vorsätzen und mit ehrlichem Willen. Sie meinen es ehrlich. Unterstell ihnen nichts Falsches. Aber sie können nicht. Das ist eine nutzlose Anstrengung, eine Zeit- und Kraftvergeudung. Wenn du meinst, du schaffst es, dann probier es noch eine Zeit lang. Ich möchte Gott bitten, dass du ganz schnell zu dem Punkt kommst, wo du weißt, ich kann es nicht. Also es gibt Selbstheilige und dann gibt es Scheinheilige. Du, die scheinen heilig zu sein. Die haben den Schein eines gottseligen Lebens, aber seine Kraft verleugnen sie. Sie stehen in der eigenen Kraft. Sie waren noch nicht in Pniel. Sie sind noch der Jakob und noch nicht der Israel. Gott hat ihnen noch nicht ins Nervenzentrum geschlagen, dass sie hinken und nicht mehr aufrecht gehen können. Sie stehen noch in der eigenen Kraft. Wohl uns, wenn wir in Pniel waren und Gott uns die Spannader unserer eigenen Kraft zerschlagen hat und wir aus Jakob Israel geworden sind, wo Gott kämpft und nicht mehr wir. Also, es gibt Selbstheilige, Scheinheilige und dann noch eine Gruppe. Das sind ganz komische. Das sind die Eisheiligen. Du, wenn du in ihrer Nähe bist, dann friert dich's. Das ist eine fromme Kälte, du. Das sind Gesetzesmenschen. Die sind hart, rücksichtslos, lieblos sind diese Leute. Du kannst ihnen nie etwas recht machen. Sie sind immer mit einem harten Urteil zur Hand. Du wagst nicht zu atmen in ihrer Nähe. Es ist schlimm, wo solche eisheilige Menschen da sind. Nein, so ist die Heiligung unseres Gottes nicht. Die himmlische Heiligung ist ein Geschenk des Himmels. Ein himmlisches Gut, nicht zu bezahlen mit irdischen Werten. Und dann viertens die Geheiligten. Sei kein Selbstheiliger, sei kein Scheinheiliger, sei kein Eisheiliger, sondern sei ein Geheiligter in Jesus Christus. Ganz kurz noch die zwei nächsten Punkte. Das ist Nummer eins. Dass wir sein sollten heilig und unsträflich durch ihn. Ich bin unsträflich, weil die Strafe, die ich verdient hätte, auf Jesus gelegt wurde. Deshalb bin ich unsträflich. Nur so werde ich unsträflich. Also dazu auserwählt. Der zweite Punkt, in seiner Liebe hat er uns dazu verordnet, dass wir Sohnesrecht bei ihm haben sollten. Durch Jesus Christus nach seinem Wohlgefallen. Sohnesrecht. Ich bin so froh, dass der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, mein Vater ist. Und ich sagen kann, Abba, lieber Vater. Denke daran, was es heißt, ein Sohnschaftsverhältnis zu Gott zu haben. Ich habe hier auf dieser Erde ein Vaterschaftsverhältnis meinen Kindern gegenüber. Meiner Frau gegenüber habe ich ein Eheverhältnis. In meinem Beruf habe ich hier auf Erden ein Berufsverhältnis. Aber Gott gegenüber habe ich ein Sohnschaftsverhältnis. Sind wir Kinder, so sind wir auch Erben. Gott setzt uns als Erben in seine Reichtümer ein. Und diese Heilsgüter, von denen ich hier rede, die dürfen wir hier schon besitzen und mit ihnen umgehen. Wie soll ich denn mit den ewigen Gütern, mit den nicht vergänglichen Gütern des Himmels umgehen können, wenn ich keine Übung in ewigen Dingen habe? Deshalb gibt uns Gott hier schon so viel auf dieser Erde. Nun das dritte noch. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde, die Mühlheimer übersetzt, die Befreiung von den Sünden. Es gibt für Gottes Kinder ein wirkliches Erlöstsein, ein Befreitsein von der Sünde. Aber du bist nur frei von der Sünde, wenn du die Gnadenheiligung hast. Wer in der Selbsterlösung steht, wer in den eigenen Anstrengungen steht, der ist gar nicht erlöst in den Augen Gottes. Der führt sein ganzes Leben hindurch einen nutzlosen Kampf gegen seine erblichen Veranlagungen, Neigungen und Triebe. Du bist dann ein wahrer Sohn und Tochter des lebendigen Gottes. Du bist dann freigesprochen von der Sünde und angenehm und heilig in den Augen Gottes, wenn du in der Gnadenheiligung stehst, wenn du ein Geheiligter bist. und ein Kindschaft- oder Sohnschaftsverhältnis Gott gegenüber hast, dann hast du Sieg über die Sünde. Geh nicht den falschen Weg. Denke nicht in deinem Inneren, wenn du mit dieser und mit jener Untugend fertig wirst, dann bist du heilig und ein Kind des lebendigen Gottes. Falsch, so geht's nicht. Verkehrter Weg. Sondern lass dir durch Buße und Beugung die Gnadenheiligung Jesu schenken. Und die neue Stellung in Jesus, Sohnschaftsverhältnis Gott gegenüber, und dann wirst du sehen, wie die Sünde wachstumsmäßig mehr und mehr ihren Reiz und ihre Macht in deinem Leben verliert und verschwindet. Denn wo die Sünde mächtig ist, ist die Gnade viel mächtiger. Was setzen wir der Sünde gegenüber? Nicht unsere Anstrengungen, nicht unsere guten Vorsätze, die Gnade allein. Werd fertig mit dem Sündenproblem. Erkenne es. Ich schließe nun mit dem Satz, den ich am Anfang gesagt habe. Viele Gotteskinder kommen im Glaubensleben nicht richtig vorwärts, weil ihnen etwas Entscheidendes fehlt. Was fehlt ihnen? Der biblische Blick, der Glaubensblick zu den herrlichen Reichtümern, die wir in Jesus Christus haben können. Amen.
Amen.
Wir stehen auf, ja. Lasst uns stille werden zum Gebet. Herr Jesus, wir sind so dankbar und so froh, dass du das getan hast im Leibe und am Kreuz, was wir nicht in der Lage waren zu tun. Und es gibt nur einen Weg, um heilig und unsträflich und tadellos zu sein in den Augen des Vaters. Das ist allein die Gnade. Es ist ein köstlich, ein wertvolles Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht allein durch Gnade. Hilf uns, o Herr, dass wir durch diese Wahrheit nicht eingebildet werden, nicht hochgeschraubt werden, sondern in die Buße und in die Beugung gehen. Herr, dass wir kapitulieren vor dir und unseren Konkurs anmelden und dass du mit dem Bau deines Reiches, mit dem Bau deines guten Werkes beginnen kannst und du willst es vollenden. Segne jeden Einzelnen hier. Ich bitte es um deines Namens willen. Amen.
Stütze dich nicht auf Verdienste, noch auf der Werke Lohn. Frage doch nicht deinen Nächsten, hör auf den Gottessohn. Kein Mensch auf Erden wird selig, weil er unschuldig und rein. Eigenmisstum ist so wenig, es kann nur Gnade befreien. Du brauchst nicht Gold noch Juwelen, nein, nur ein gläubig Herz, das sich nicht länger will quälen mit Sünden, Last und Schmerz. Offenes Bekenntnis als Sünder, wahres Bekennen der Schuld. So wirst du ein Überwinder durch Gottes Gnade und Huld. 7 Millionen versperren selbst sich die Himmelstür. Traditionen verzerren, Gottes Wort für und für. Nicht Religionen und Sitten lösen die Sünde und Bann. Jesus, der Herr. der Erfüllung.